Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für die Dame, die einen richtig guten Double Take zu schätzen weiß. Meine Zeit in Los Angeles endet ja nun auch langsam wieder und damit auch meine Zeit im Thomas-Mann-Haus. Einer meiner Mitbewohner dort war Steven Walter. Er ist künstlerischer Leiter des Beethoven-Fests in Bonn, Kurator, Kulturmanager und er war und ist in den USA unterwegs, um sich in der klassischen Musikszene, der neuen Musikszene umzusehen und wie zum Beispiel neue Musik hier in den USA präsentiert wird. Das ist natürlich eigentlich eine ganz andere Richtung als die, die ich so betreibe, der sich ja so ein bisschen im Entertainment-Bühnenbereich umgesehen hat. Und wenn man von so zwei Seiten ausgehen will, dann ist die neue Musik in Deutschland natürlich eher sozusagen dem ernsten Bereich zuzuordnen und nicht dem unterhaltenden. Aber klar, hier in den USA funktioniert das ein bisschen anders. Kurz vor Ende meiner Zeit dort in Los Angeles habe ich die Gelegenheit genutzt, mich mit Steven über unsere Erfahrungen in den USA, speziell auch seine Erfahrungen in den USA, zu unterhalten und unsere Erfahrungen im Thomas-Mann-Haus. Und wir sitzen doch tatsächlich in Thomas Manns Arbeitszimmer, während wir das Gespräch aufnehmen. Ein Wunder, dass wir die Klappe überhaupt aufgekriegt haben, aber es ging. Also mehr oder weniger live aus Pacific Palisades. Viel Spaß beim Gespräch mit Steven Walter. Thema hier in Amerika war ja so diese Trennung von ernster und Unterhaltungskunst. Deswegen bin ich hier und ich habe so das Gefühl, unsere Themen überschneiden sich
total,
so ein bisschen.
Ja, voll.
Deswegen wollte ich dich erstmal fragen, was ist denn eigentlich dein Thema?
Mich beschäftigt die Verbindung von, also die Durchmischung vielmehr von verschiedensten Ästhetiken, die in Deutschland ja doch irgendwie auch sehr getrennt, jedenfalls in der Musik gehandhabt werden und wie sich diese Durchmischung auch aus einer strukturellen Kopplung zwischen Musik und Öffentlichkeit darstellt. Also das interessiert mich sehr, diese, was ja letztlich ein popkulturelles Phänomen, also ich würde Pop so definieren, gar nicht ästhetisch, sondern die Kopplung zwischen Öffentlichkeit, also zwischen dem spezifischen Publikum und der Kunst, dass das sehr zusammengedacht ist. Oder
im Pop.
Im Pop.
Ja.
So, in sagen meiner ist, glaube ich, nicht, sicherlich nicht meine Definition, aber eine Definition von Pop ist ja diese Kopplung. Und ästhetisch kann da auch alles Mögliche passieren, aber es ist eben sehr verwachsen. Aber in Deutschland ist das ja, sag ich mal, durcheinander geraten durch eben ein erst feudales und dann staatliches Fördersystem, was das eben sozusagen ein bisschen entkoppelt hat. Und das finde ich sehr spannend, wie hier einfach Communities mit bestimmten ästhetischen Strömungen zusammenfließen. Das hat was Popkulturelles.
Ja. Und du guckst so ein bisschen auf den neuen Musikbereich.
Genau, neuen Musikbereich, aber auch klassische Musik, wie das wiederum sich immer mehr auch so eine Post-Genre-Richtung bewegt. Also scheint mir das, was ja klassische Musik per se erstmal auch schon irgendwie ist, ist ja kein kohärentes Genre, wenn man so Monteverdi bis Schönberg oder so sagt, das ist alles klassische Musik.
Es ist eine Spannbreite.
Also ist also dann ja gar kein großer Schritt mehr zu sagen, okay, dann machen wir halt alles andere, was vielleicht auch noch Kunstanspruch hat.
Ja.
Und das finde ich halt auch spannend, dass die hier, glaube ich, nochmal einen Schritt weiter auf eine Weise, auf eine natürliche Art, also eine L.A. Phil zum Beispiel, auf eine sehr natürliche Art, da gibt es einmal einen Brahms-Abend, dann gibt es irgendwen wirklich auch im deutschen Sinne neue Musikabend, dann gibt es aber auch alle möglichen Pop-Kollaborationen und alles dazwischen, das finde ich.
Ja, ich war bei so einer Musical-Gala, glaube ich, auch von denen.
Machen die auch.
Wo Renée Fleming Musical-Songs singt.
Das sind die, sehr schmerzbefreit und das ist natürlich auch teilweise eine Spreizung, die dann, wo einem nicht alles gefällt, aber es ist erstmal spannend, dass die so offen sind und alles auch als für ihre, auf ihre eigene Weise gerechtfertigt sehen.
Ja. Jetzt waren wir ja gerade in so einer sehr speziellen Zeit hier auch im Haus.
Ja.
Das heißt, wir sind ja vor kurzem erst eingezogen, mehr oder weniger.
Ja.
Und ich war zumindest ziemlich viel unterwegs. Ich war erst in New York und dann Chicago kurz und dann in Pasadena, Los Angeles und dann irgendwann ins Haus hier eingezogen. Ich habe versucht, möglichst viele Sachen im Entertainment-Bereich mir anzugucken.
Ja.
Du hast wahrscheinlich auch so eine ähnliche Reise gemacht, weil du auch schon in den USA warst, aber eben auch noch nicht ins Haus einziehen konntest.
Genau.
Und warst auch viel unterwegs. Wo warst du denn überall? Vielleicht kannst du mir mal so eine kurze Reisezusammenfassung geben, was du so gesehen hast.
Total. Ich war am Anfang, ich war schon seit Ende März eigentlich im Fellowship.
Ja.
Habe es dann kurz unterbrochen, weil ich zur Arbeit zurück musste. Aber im Prinzip war ich ab Ende März bis Anfang Mai extrem manisch unterwegs, auch geografisch total verteilt. Ich war in ich fing an der Ostküste, habe in New York manches gesehen, was da National Sawdust ist, so eine interessante Institution, The Shed in New York. Ich war in Princeton, ich war in, habe da Komponisten getroffen. Ich war dann vor allem an einem ultra spannendem Festival namens Big Ears in Knoxville, Tennessee.
Erzähl mal.
Das war aufregend, weil es auch tatsächlich so ein, es ist so ein Gathering Point der US-amerikanischen Avantgarde-Musik. Und das Spannende ist auch halt hier, dass es eben wirklich Post-Genre ist. Also du hast da einiges gehabt, was so ein dreitägiges Festival mit super viel Programm gleichzeitig, also so wie 8 Sachen gleichzeitig und so. Und die ganze Stadt wurde übernommen. 50.000 Leute aus dem ganzen Land und auch aus dem Ausland.
Kommen dann dahin. Okay.
Das ist wie so ein Cowboy Donner Eschingen mit mit Pop-Einflüssen.
Okay.
Oder mit so einer, jedenfalls, Offenheit, die spannend ist. Und das Coole halt daran war, es gab wirklich sehr schräge neue Musiksachen, die tatsächlich auch in Donaueschingen passieren könnten, also bei Mekka der neuen Musik in Deutschland. Gleichzeitig gab es dann irgendwie den heißen Scheiß gerade im, weiß ich nicht, Post-Punk irgendwas Band, die halt irgendwie gerade stilprägend ist, aber aus einer ganz anderen Richtung kommt. Und da sich das wiederum vermengt mit irgendwie das neueste Ding im Postminimalismus und so. Also da fand ich sehr spannend, auch nachzuvollziehen, wie hier ja auch schon seit langem, also gerade wenn man Minimalismus, also Minimal Music anschaut, da ist das ja schon sehr früh und sehr intensiv geprägt worden von popkulturellen Velvet Underground und so weiter Einflüssen. Und das war so eine zeitgenössische Variante davon, wo man sieht, wie sich da, wie so eine Cross-Pollinization stattfindet zwischen diesen Kunstformen. Das fand ich aufregend und auch für mich neu. Da ist es so ganz selbstverständlich, aber ich fand es cool, dass da eben letztlich das Leitmotiv war, einfach nur Adventurous Music. So. Mhm. Also Big Ears im Sinne von einfach hören.
Ja.
und vor allem auch neue Dinge hören und dann und das dann sozusagen aus allen Genres wirklich, dass das sozusagen zum Thema wird, finde ich cool.
Und war das bei dir auch so? Also bei mir war das immer, wenn ich überall, egal ob ich was Experimentelleres gesehen habe oder Broadway oder eine Dragshow oder so, die Leute sind immer so total in.
Voll.
So von Sekunde eins war das bei dir auch so.
Ja, genau. Also es gibt nicht diese kritische Grundhaltung, die in Deutschland, ist ein bisschen Klischee, aber es stimmt doch auch irgendwie, vorherrscht. Also die Leute sind einfach ultra enthusiastisch und das ist erstmal ansteckend, finde ich.
Ja.
Die haben Bock, da zu sein und die müssen nicht erstmal überzeugt werden oder so, sondern die sind erstmal Fans. Und dieses Fantum, das ist, glaube ich, etwas, wovon man viel lernen kann. Also wie kann man irgendwie seine Fans irgendwie ein Stück weit entwickeln und auch so. Ich meine, es hat natürlich auch seine Schlagseiten und so weiter, weil das dann irgendwie auch alles sehr unkritisch wird. Aber ich finde es sehr inspirierend, dieses so Intuit sein und positive Atmosphäre.
Ja, beim Broadway habe ich mich auch manchmal gefragt, ob es nicht auch so ein bisschen mit den Ticketpreisen zu tun hat, dass man immer so denkt, es ist ja doch alles immer noch mal eine Ecke teurer als in Deutschland.
Es muss ja toll
sein. Es muss jetzt super sein.
Ja, genau.
Also, und wir sind irgendwie part of the event hier.
Ja,
und wenn
ja.
wir hier eine gute Zeit haben wollen, dann muss ich aber da auch meinen Teil dazu beitragen. Und es ist weniger so dieses zurückgelehnte deutsche Unterhalt mich mal.
Ja.
Oder überzeug mich mal. Aber das weiß ich nicht, wie war das bei dem Festival? War das super teuer, da reinzukommen? Also sind die Ticketpreise?
Ging eigentlich, das ist so Festival-Pass-mäßig. Also du kaufst dir so einen Pass und dann machst du so eine à la carte sozusagen.
Ja.
Aber es kostet schon so seine $600 dann die 3 Tage.
Okay.
Genau, plus Hotel und so. Also es ist schon dann eine Ansage, da irgendwie hinzukommen. Und das ist aber ein interessanter Punkt eigentlich, die selbsterfüllende Prophezeiung, die eigentlich stattfinden muss, wenn alles auch so Event- bzw. erlebnismäßig aufgeladen wird. Aber da merkt man auch eine andere, dann wiederum auch, finde ich, sehr spannend, hat mich auch sehr beschäftigt als Veranstalter, diese Service-Orientierung, die ja schon auch krass ist teilweise. Also die machen die echt gut, so dieses, gerade bei diesem Festival, das Drumherum und eine tolle Experience, so von A bis Z, ist ja immer so das, was. Natürlich wird einem überall Geld aus der Tasche gezogen, das gehört auch dazu, aber dafür kriegst du, ist es echt eine andere Serviceorientierung, als man in Deutschland kennt.
Ja,
ich bin ja auch von so ein tolles Erlebnis, einen tollen Abend haben.
Ja, ich fand das auch in New York, auch wenn man in die kleinste experimentelle Bumsbude reingelaufen ist, die Leute sind so freundlich an der Tür, man wird da begrüßt, als ob man da in so ein Wohnzimmer reingeht, man geht schon mit so einem ach, das wird hier jetzt bestimmt was Nettes. Noch gar nicht mal so, das wird bestimmt genial, sondern man ist einfach so,
für sich so
positiv gestimmt, dass man so denkt, ach, die Leute sind ja nett, das wird bestimmt auch nett sein.
Ja, also auch Stichwort Gastgeberschaft ist auch sowas, was mich jetzt Veranstalter sehr interessiert. Wie kann man denn, also dieses Host-Sein ist, glaube ich, sehr anders geprägt hier.
Ja.
Das hat erstmal nichts mit der Kunst zu tun, ist einfach der Vibe, aber ich, und das ist ja schon immer meine so Arbeitsthese, dass die Kunst ist halt natürlich sehr wichtig und zentral, aber dieses Drumherum, wie wir Gäste empfangen, was der, wie der Vibe ist, wie die Sozialästhetik ist, kann man auch viel drüber reden, wie schick die Leute, auch gerade hier in L.A., immer, also schick nicht im spießigen Sinne, sondern im so hippen Sinne.
Ja.
Das spielt schon sehr stark rein in das Erlebnisversprechen einer Veranstaltung. Und es tut uns immer ein bisschen weh als Künstler, die sagen, ja, das ist ja die La Polar, aber es ist halt schon auch viel mehr, gerade auch in allem, was live passiert, ist halt der Vibe und das Drumherum schon sehr, sehr wichtig.
Ja.
Damit das anschlussfähig bleibt.
So. Ja. Kannst du irgendwie sozusagen irgendwie Finger drauflegen, was denn an den Werken an sich, die du gesehen hast und die dir gut gefallen hat, zugänglicher ist für ein Publikum? Mir fällt das immer an, also das heißt, bei Broadway ist es ja relativ eindeutig, was daran zugänglich ist oder bei einer Dragshow so. Aber bei neuer Musik ist es natürlich irgendwie vielleicht komplexer.
Genau, also das anschauliche Beispiel ist, glaube ich, da sehe ich dieses Big Ears Festival. Also es gibt erstmal ganz viel Unterschiedliches hier. Es gibt hier auch Leute, die sehr so dem europäischen spröden Modernitätsideal nacheifern. Und das ist auch, also es gibt hier alles erstmal vorweg geschickt. Eine Tendenz ist, was, glaube ich, sich an diesem Big Ears Festival gut ablesen lässt, ist die grundsätzliche Sinnlichkeit, glaube ich, ist immer, steht immer voran. Und selbst auch sehr schräge Sachen sind auf ihre Weise sinnlich. Also es gibt nichts von diesem, was ich auch ein bisschen als deutsch identifizieren würde, jetzt muss ich erstmal ein Pro-Seminar sozusagen besuchen, um das irgendwie zu verstehen und so auch zu suggerieren, auch in der Art und Weise, wie die Werke beschrieben werden, wie sie angesagt werden, wie sie kontextualisiert werden, ist nichts von diesen Musik als Bildungsträger sozusagen, Musik als Bildungsdistinktion, sondern es ist sehr, und zwar hat sich auch am, finde ich, sehr coolen Publikum da wieder gespiegelt. Da waren Leute wirklich aus irgendwelchen Dörfern, natürlich auch aus den Städten und urbanen, wahrscheinlich auch zu Großteil, aber doch auch viele Leute, wo man gemerkt hat, die sind aus reiner Begeisterung für abgefahrene Musik hier. Und zwar ohne besonderes Vorwissen. So, und das.
Und diese, fahren hin, weil sie das sozusagen woanders nicht zu hören.
Genau. Und weil das irgendwie halt ihre Crowd ist und so. Also, Sinnlichkeit, auch selbst wenn es atonal und schräg und auch teilweise echt laut und wild war, war immer irgendwie so direkt körperlich erlebbar. Man hat erlebt eher nicht so dieses reine
akademische,
akademische, intellektuelle spielt weniger eine Rolle, auch in der Musik selbst. Ist sehr sinnlich, sehr körperlich. Und dann gibt es einfach, glaube ich, musikalisch, was ich auch erstmal persönlich völlig in Ordnung finde, auch wenn natürlich die Gefahren und auf allen Seiten da lauern, aber einfach auch einen unverkrampften Umgang mit Tonalität, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne.
Ja. Das hast du schön ausgesprochen.
Also es ist einfach erlaubt, dass diese Dinge, also Schönberg hat ja hier um die Ecke gesagt, es gibt ja noch viel tolle Musik in C-Dur zu schreiben.
Ich wollte gerade sagen, auch Dur ist okay.
Genau. Also es gibt einfach dann, und es meandert dann so rum und es gibt alles Mögliche, auch wirklich atonal wildes, aber eben es gibt einfach, es ist alles erlaubt. Und das fand ich sehr erfrischend, weil ich finde diesen Retrofuturismus der neuen Musik so, finde ich ein bisschen ausgespielt in Deutschland allmählich.
Ja.
Toll, also historisch total interessant, warum das sich so entwickelt hat. Da gibt es auch tolle Werke. Aber das so, irgendwann kann man sich da auch wieder entkrampfen.
Ja. Und wo bist du dann weiter nach diesem Festival?
Genau, bei Big Ears, dann war ich in Kalifornien das erste Mal, noch leider ohne Thomas Mannhaus. Dann hab ich eine Weile in Venice Beach gelebt und habe da so vor allem viele Menschen getroffen, die so, also Musiker, Komponisten, Produzenten, Kuratoren und so in der Zeit.
Ja.
Und dann habe ich nochmal das nochmal Roadtrip gemacht. Das war auch toll von, also aus verschiedenen Gründen toll, von Kalifornien nach Colorado.
Ja.
Weil ich glaube, es gehört, um Amerika zu verstehen, auch ehrlich gesagt, den kulturellen Output zu verstehen, muss man schon auch die Vasten, die Expansiveness dieses Landes, also die Weite verstehen. Ich finde, es klingt immer durch. Dann auch unterwegs spannende Leute in Utah, in Colorado getroffen.
Ja.
Naja, und dann durften wir ins Haus einziehen. Und das hier ist eher so eine, für mich, so eine Konsolidierungszeit, wo ich versuche, das zu schöne zwei Veranstaltungen machen wir hier. Und ja. So auch das Tolle ist ja, viele wollen auch ins Haus gehen, um hier den Vibe zu spüren.
Ja, klar. Natürlich
historisch.
Der ist ja auch tatsächlich da.
Muss der man ist sagen. Absolut da. Thomas Manns Flügel und Schönberg und Adorno und so weiter, die hier ein- und ausgehen. Ja.
Gibt es denn irgendein Konzert oder irgendeine Sache, die du gesehen hast, die dich besonders beeindruckt hat oder die so voll hängen geblieben ist?
Also ich kann nur vielleicht, ist ein bisschen random, weil es so viele unterschiedliche Sachen sind, die auch sehr inspirierend waren, aber einer der Composer in Residence bei diesem Big Ears Festival war der Tyshawn Sorey.
Mhm.
Das ist ein afroamerikanischer Komponist, hat jetzt auch irgendwie Pulitzer Prize und so gewonnen. Also ist recht gut unterwegs, auch Professor. Und der in seiner Person bringt er so viel zusammen, was ich inspirierend finde an der Szene hier. Also der ist im Ursprung, erstmal hat er eine extra abgefahrene Lebensgeschichte und so, wie das oft so ist, auch gerade bei afroamerikanischen Menschen hier, und also hat sich so sehr das selbst errungen, sozusagen. Er ist ein eigentlich Jazz-Schlagzeuger, hat sich da einen Namen gemacht, hat aber dann immenses Interesse entwickelt für zeitgenössische Musik eigentlich, hat so über diesen lateralen Move ist da reingeraten, ist jetzt aber auch gleichzeitig Professor, also sehr auch, hat sich dann wiederum danach wiederum intellektuell sehr vieles drauf geschafft, so über Musik und über Komponieren, schreibt Essays, hat PhD und so weiter. Also hat so wie so verschiedene Schichten auf seine eigentlich sehr, sagen, sehr sinnliche, fast schon archaischen Angang an Musik draufgelegt. Und das hört man einfach in der Musik. Es ist immer schwer, über Musik zu reden. Also Tyshawn Sorey mal zu googeln, es lohnt sich voll, weil das ist einfach, ist eine Musik, die man spürt einfach, dass es ein anderer, nicht erstmal sagen über die europäische jungmusiziert Geburtskanal entwickelte
Klavierunterricht mit
genau zwar. Und so bürgerlich und so, sondern es hat eine andere Kraft dadurch, dass halt jetzt nicht super viel von so rein identitätspolitischen Kriterien, aber wenn man so ein anderes Leben gehabt hat, dann hört man das in der Musik letztlich. Deswegen ist es halt dann doch interessant.
Ja, ja, ja. Wir waren ja, während wir dann hier zusammengelebt haben, waren wir ja auch einmal im Musical zusammen.
Ja.
Da habe ich ja noch gedacht, oh, jetzt gehe ich mit Steven ins Musical.
Ja,
herrlich. Jetzt findet das ganz furchtbar. Also jetzt findet es die Chance wäre ja gut, wäre ja groß, dass jemand, der, ich kenne einige Leute aus dem neuen Musikbereich, die wahrscheinlich sagen würden, oh Gott, mir rollen sich sämtliche Fußnägel hoch. Aber du fandest es ganz okay,
ich
fand's, ne?
Toll. Na, aber ich bin da wirklich auch erstens würde ich mich nicht unbedingt, also ich interessiere mich wahnsinnig für neue Musik, ich bin auch gerne mal auch in Donaueschingen und wo man da so ist. Aber ich bin als halber Amerikaner auch totaler Pop-Fetischist irgendwie. Also,
ja.
Deswegen persönlich habe ich da schon immer kein Zugangsproblem gehabt.
Ja.
Und ich fand es sehr cool, mal wieder lange kein Musical erlebt, in der sozusagen in so einer historischen Aufführungspraxis, wie man sie hier erlebt. Also so, das ist ja hier schon der Ort dafür. Und ich fand das toll. Ich fand es auch irgendwie stimmästhetisch interessant, irgendwie wie die mit ihren Stimmen umgegangen sind, wie das komponiert ist.
Dieses Belting oder?
Diese andere Sound.
Trompetenstimme oder ja. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, aber es ist ja.
Genau. Aber ich finde das fantastisch. Ich finde auch, wenn das sozusagen sich mergt irgendwie mit anderen Dingen, ich habe das Gefühl, da ist so viel zu holen. Und deswegen, also einmal Lieblingsopern ist ja Nixon in China von John Adams, der das ein Stück weit macht. Also Teile von Nixon wirkt fast schon musical-mäßig. Und natürlich famously Bernstein und so. Also da gibt's, ich frage mich immer, warum gibt es nicht mehr Oper, die eigentlich mehr Anleihen nimmt und trotzdem sagen die ganze Trickkiste oder auch ästhetischen Anspruch.
Ja.
Also vielleicht passiert da auch viel. Ich kam leider nicht dazu, ich hoffe noch, manche sehen zu können. so von zeitgenössischer Oper. Hast du da was gesehen? So richtig so Oper, Met oder so?
Nee. Ich wollte mal die
Met. Die machen ja auch viel Neues jetzt.
Das stimmt. Ja. Aber während ich da war, lief irgendwie nur Figaro, Zauberflöte, ja. Madame Butterfly, keine Ahnung. Und dann dachte ich immer so, kann ich mir zur Not auch in der deutschen Oper in Berlin angucken. Ich habe es dann nicht gemacht.
Ja.
Aber so eine experimentellere Oper, neue Musik oder irgendwie sowas habe ich leider auch noch nicht. Leider nicht gesehen. Würde mich auch eigentlich noch interessieren, aber habe ich irgendwie nicht.
Weil da fand ich auch interessant, ich habe ein Interview mit Peter Gelb gehört, der Intendant des künstlerischen Leiter des Metropolitan Operas. Der hat gesagt, dass eigentlich viele zeitgenössische Opern, also wirklich neue Aufträge, genauso gut laufen wie das klassische. Und das fand ich überraschend, auch so ein sehr kapitalistisch geprägtes Haus, was ein laufen muss über Einnahmen mehr oder weniger und Donors, dass das auch immer mehr eine Rolle spielt, wie also Zeitgenossenschaft.
Ja, aber das müssen ja wahrscheinlich diese neuen Musik-Venues oder Orte oder Festivals hier auch. Die finanzieren sich doch zu einem Großteil wahrscheinlich über die Einnahmen, anders als in Deutschland.
Ja, genau. Und das bleibt mir irgendwie schleierhaft, wie die Geschäftsmodelle hier. Auch was ich immer mitfrage, also. Aber die haben wohl immer dann ihre Leute, ne? Es braucht ja nur 1-2 Milliardäre, die
mal die Brieftasche aufmachen.
Die halt irgendwie neue Musik cool finden und dann läuft das schon irgendwie. Also, aber das ist eine andere Fragilität.
Ja, von denen hängt man dann, ja klar, von der deutschen Kulturförderung hängt man natürlich auch auf irgendeine Art ab.
Und da in dem Kontext sehr interessant, ich habe auch Leute, also ich war noch zwischendrin in Washington D.C., Leute vom Kennedy Center da getroffen, die ja gerade viel in den Schlagzeilen waren wegen dieser
Kürzung.
Kürzung und auch einfach schlicht Übernahme von Trump-Leuten. Aber es ist eine der wenigen Institutionen, wo der Bund, also wo überhaupt Steuergeld in dem Maße drin ist, dass sie durchregieren können, sozusagen. Und das zeigt sich jetzt wieder, das darf man nicht zu laut sagen, weil sonst kommen Leute in Deutschland auf schlechte Ideen, aber da zeigt sich wieder ein gewisser Vorteil von privater Finanzierung, wo einfach der Staat, wenn er nun mal von einem Trump gehijackt wird, nicht mal eben Zugriff hat. Und haben viele gesagt, dass sie ganz froh sind, dass ihnen ist zwar immer schmerzhaft, weil trotzdem viele Grants und so, aber im Prinzip jetzt nicht, also muss man sich vorstellen, was passiert, wenn AfD jetzt mal irgendwie durchregieren könnte,
dann das
will man ja nicht erleben oder hat man ja schon mal erlebt in Deutschland und insofern hat es dann auch seine Vorteile, aber es bleibt natürlich auch super prekär irgendwie.
Ja, das war auch so ein prägender Moment. Da war ich, glaube ich, noch in New York, wo diese Trump-Kürzung irgendwie kam, ne? Wo die alle dann irgendwie abends eine E-Mail kriegen.
Ja.
Wo es dann heißt, also ihr Funding oder die ich glaube nicht das komplette Funding, aber bestimmte Anträge, die einfach total entscheidend sind, wenn du glaubst, auf die Art produzierst, werden ihnen gestrichen.
Ja.
Und das betraf, glaube ich, wirklich so durch die Bank. Fast alle, die ich irgendwie getroffen hatte oder die ich interviewt hatte, dann nachher Steppenwolf in Chicago und so, die waren ja alle davon.
Ja, der ist schon richtig betroffen.
Hart. Ja. Und dann so zu schreiben, weil wir was jetzt gefördert wird, ist Kunst und Kultur, wie sie der US-Präsident priorisiert.
Ja.
Das ist natürlich total gruselig.
Ist
eigentlich.
Gruselig, ja. Ist absolut gruselig.
Also in Sachen
Kunstfreiheit und so weiter.
Ja, genau. Und was ist das dann für eine Kunst, fragt man sich, was dann übrig bleibt. Aber du hast einen amerikanischen Background, ne? Bist du hier geboren? Oder?
Nee, ich bin in Deutschland aufgewachsen, born and raised und war halt viel drüben, weil meine erweiterte Familie hier so verteilt lebt. Amerikanischen Pass allerdings und so weiter. Also schon so, dass es einer nochmal anders berührt ein Stück weit, was da passiert.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich finde, die schon immer evidente Widersprüchlichkeit des Landes hat sich einfach nochmal ein bisschen gespreizt und verstärkt. Es gibt einfach alles gleichzeitig. Ne? Es gibt einfach die tollsten, liberalsten und auch progressivsten Leute und dann gibt es halt einfach ganz viele auch Freaks und das ist einfach gerade sehr unglücklich, welche Schlagzeile das genommen hat.
Ja, wobei ich die Freaks gar nicht so mitgekriegt habe. Ich glaube, weil da ist dann irgendwie, du bist noch mehr vielleicht so über Land.
Ja. Ja, klar, wenn man so bi-coastal unterwegs
ist. Ja, New York, Chicago, LA, das ist natürlich Bubble hoch 9. Und es gab hier wirklich so Momente, wo ich so dachte, einmal war hier, ist ja gerade Pride gewesen, Month hier in LA und da gab es so einen Chor-Auftritt im LGBT Center in LA. Der LA Transchor mit einer queeren Mariachi-Band zusammen. Es traten einem die Tränen in die Augen. Du denkst halt nur so, Amerika ist halt einfach toll.
Ist geil. Ne? Ja.
Also wenn sie es hinkriegen, dann kriegen sie es wirklich hin.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn es furchtbar wird, wird es furchtbar.
Toll, ja, genau. Und nächste Woche will ich auch L.A. Phil irgendwie Pride, Hollywood Bowl irgendwas mir anschauen. Also das ist auch, also in Deutschland, wenn man sich vorstellt, so irgendwie Waldbühne und es ist irgendwie aber so ein richtig queeres Projekt mit Taylor Mac und was weiß ich alles. Wenn man sich vorstellt, das würde halt nicht passieren in der Waldbühne mit Berliner Philharmonik und so. Und das ist halt schon was, was dann wiederum ganz fantastisch ist hier. Ja. Aber zu der Frage auch noch sehr interessant, Tennessee, Knoxville und so, das ist ja Magerland pur.
Ja.
Und das war schon auch ein bisschen wild, weil es so man hat schon das Gefühl, das Publikum war halt schon auch sehr liberal, so aus allen Ecken, aber auch nicht nur. Ich glaube, da waren es schon auch so richtige, auch Trumpisten dabei.
Mhm.
Da hat sich das irgendwie, da gab es auch noch so Ansagen, einzelne, weil es damals noch frischer war, ein Stück weit von Künstlern und so. Und da ging es dann schon auch ein bisschen so hin und her, so Boo, yeah und so ein bisschen.
Ah, okay.
Ja. Das war so ein politischer Moment, aber ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Es gibt natürlich jetzt schon so Widerstand, der aufkommt, aber vor allem am Anfang fand ich, war es so wie so ein Schockstarre irgendwie der Kulturschaffenden, dass die nicht so wirklich gewusst haben, was jetzt damit anzufangen ist.
Ja.
Aber.
Ja, ich glaube, das ist schon auch immer noch so, aber ich habe jetzt auch Lust, interessanterweise, ich habe so ein bisschen mehr erwartet nach diesem Kürzung. Ich dachte so, jetzt geht's hier rund. Weil eigentlich drehen die Amis ja so richtig auf, wenn es ums Protestieren geht, habe ich das Gefühl, dann entwickeln die ja immer so Superpower, habe ich so Kreativität, Witz, Humor, die sind ja sofort, also als hier jetzt diese Bomben auf die iranischen Atomanlagen da gefallen sind, da war ja gleich am nächsten Tag große Antikriegsdemo, ne? Also die sind ja ratzfatz, das geht so schnell und da hatte ich mir von den Theatern irgendwie auch so ein bisschen mehr erhofft, aber überhaupt ist so ein bisschen so die Liberalen oder die Demokraten, man dachte ja sowieso nach der Wahl so ein bisschen so, wo sind sie an, was machen sie?
Da war auch in meinen Gesprächen oft, das finde ich irgendwie eigentlich auf eine Weise ganz gut, beziehungsweise muss halt dann weitergehen, aber dieses so eine Art Selbstsuche, ne, weil man schon auch den Eindruck hatte, okay, vielleicht haben wir so in ein paar Themen und so ein bisschen verschraubt, sag ich mal, und jenseits der aber Realitäten von den allermeisten Menschen so und Diskurse geführt. Das ist schon, glaube ich, auch erstmal was Gutes. Dennoch, das fand ich schon ein bisschen erschreckend, wie am Anfang. Jetzt ist, glaube ich, besser geworden, aber am Anfang war so eine Schockstarre. Man hatte da gar keine Handhabe mit diesem Zivilisationsbruch irgendwie, der da gefühlt stattfindet.
Aber ich meine, als hier diese Ice Raids losgingen, da waren die ja auch wieder so total schnell. Protestieren, Demo, patrouillieren, sich gegenseitig warnen, so Netzwerke zu entwickeln. Da sind die irgendwie immer, da denke ich mal so, da haben die Deutschen noch 15 Grundsatzdiskussionen geführt, ob man jetzt gendert auf dem Plakat oder nicht. Also übertrieben gesprochen.
Ja, voll.
I'm all for gendern, by the way. Aber da sind die Amis längst auf der Straße. Ne? So viel zum Thema so Begeisterung, auch bei, wenn die ins Theater gehen, das ist halt sofort, die stehen halt einfach sofort auf den Stühlen. So.
Ja, und das ist sehr. Und deswegen bin ich auch optimistischer, auch gerade nach der Zeit hier, als manche in Europa, dass das schon jetzt, ich weiß, es kann natürlich beliebig schlecht werden, aber dass es gut werden kann, weil es hier schon Zivilgesellschaft gibt, muss man einfach sagen. Also, das ist schon.
Die so aktiv sind.
Die aktiv sind. Es gibt einfach eine. Ja, und auch wenn man so hier, waren wir ja auch in der so Comedy-Stand-Up-Welt und so, es gibt einfach eine ganz andere. Auch teilweise jetzt inzwischen lang gehegte Tradition von, man darf wirklich viel sagen und es ist nicht Russland so, wo einfach seit Generationen letztlich bei allen fantastischen Aspekten dieser Kultur, aber sozusagen zivilgesellschaftlich wurde da ja schon einfach so viele so klein gehalten, so lange. Da gibt es nicht die Tradition von, dass man sich organisieren kann und auch wirklich aufbegehren kann.
Ja.
Und das ist hier schon stark vorhanden immer noch.
Ja, das frage ich mich ja sowieso immer, warum die Leute sagen, sie dürfen nichts sagen, weil sie sagen doch eh immer alle alles.
Ja, eben. Ja, also, auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten, genau.
Und deswegen also, ist, das ist, ja.
Und hier ist es natürlich doch nochmal, dass man das Gefühl hat, sie sind so ein bisschen weiter, was so Diversität angeht.
Ja.
Können natürlich auch, es sind natürlich auch klar, andere bestimmte Leute, Leute mit einem, weiß nicht, afroamerikanischen Background, ja, wie auch immer, können andere Sachen sagen, als womöglich wir zwei.
Total.
Umso interessanter ist es natürlich, mehr solcher Stimmen irgendwie einzubinden, weil dann wird ja auch viel mehr sagbar, sozusagen, ne?
Voll.
Also, genau. Durch die, weil die können sich ja ganz anders selber respektieren, als wenn wir irgendwie sagen, ja, das ist doch so und so. Keine Ahnung, denke ich manchmal. Und ich fand das ja auch total schön, immer diese, hast du die auch so erlebt, so diese Land Acknowledgement?
Ja,
das fand ich ja eigentlich auch immer total toll, wenn ich sie gelesen habe.
Also das war ich in Portland, wo dieses Konzerthaus steht, das gehört eigentlich dem Stamm XY und das fand ich sehr schön.
Fand ich auch.
Ja.
Also vor allem, weil es da ja auch immer dann Leute gibt, die womöglich sagen, also muss das denn jetzt noch sein? Wo ich immer so denke, naja Leute, erstens ist es ja ein Fakt.
Es tut ja auch nicht weh.
Nein, nee, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist doch... Man steht, ich finde dann davor, und es ist ja auch nicht so, dass man hier rumfährt und ständig über dieses Thema nachdenkt, was man dann vielleicht durchaus tun könnte, sondern dass man irgendwie alle drei Wochen, wenn man mal ins Theater geht, mal liest, übrigens, das ist hier so der Kontext, ist doch eigentlich total schön und wichtig.
Das würde ich auch absolut nicht als einer der quote-unquote woken, schwieriges Wort, Blüten, die ja teilweise schon auch ein bisschen wild waren, dann teilweise mittendrin, aber nein, es gibt ganz viele Sachen, die, glaube ich, ganz super sind, als auch Selbstreflexion.
Ja, ich versuche ja auch immer so ein bisschen, darüber denke ich jetzt wahrscheinlich auch noch im Weiteren, wenn ich dann jetzt so langsam wieder zurückfahre, drüber nach, was man quasi von den Sachen, die man hier gesehen hat oder was man so beobachtet hat, was man dafür für seine eigene Arbeit so benutzen kann. Hast du irgendwas, schon irgendwelche Rückschlüsse für dich getroffen, was du denkst, was du irgendwo in Deutschland implementieren kannst? Weil ich dachte auf einmal, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Weil mir war dadurch, dass ich war nie in den USA, wir haben auch schon mal, glaube ich, im Auto drüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, es ist halt einfach eine ganz andere Kultur hier.
Total.
Also sozusagen nur, weil Großteil oder die Hälfte der Bevölkerung oder so ungefähr so aussieht wie wir, heißt das nicht, dass die sind wie wir, sondern das ist halt einfach, mir ist das erst klar geworden, als ich dann jetzt hier war, das ist einfach, die Leute sind ja auch ganz anders so im sozialen, also der ganze Umgang ist ja ganz anders, großzügig. Es ist so, die Kommunikation flutscht ja immer so. Es sei denn, man verlässt den Regelbereich, dann nicht. Aber es ist ja alles immer so verbindlich und so, freundlich.
Und locker,
und so. Und natürlich macht das auch eine bestimmte Art von Kunst. Und du kannst nicht einfach sagen, die bringen wir jetzt, so schön es wäre, selbst im Entertainment oder so, im Unterhaltungsbereich, das nimmt man jetzt so rüber nach Deutschland, weil wir sind halt einfach wie so verknöcherte Kartoffeln. Nee, du ja nur halb, du so verknöcherte Kartoffeln. Und das ist ja auch irgendwie schön. Also als ich Schönberg zum Beispiel gehört habe, jetzt hier bei dieser Veranstaltung vom Thomas Mannhaus letztens in der UCLA und das so mega spröde und man wusste überhaupt gar nicht, wo es oben und unten akustisch.
Ja.
Das hat ja schon auch was, muss hat man was, ja sagen.
Ist anders einfach. Und das ist Ausdruck tatsächlich von Kultur und von kulturellen Codes, die es so gibt.
Ja.
Aber es gibt schon einen Grund, warum die USA jetzt in den letzten 100 Jahren oder so, seitdem die USA so richtig letztlich ja auch ein Amalgam von allen möglichen Einflüssen, aber so eine Kulturproduktion gestartet hat, dass es so dominant ist, auch weltweit kann man fast schon sagen. Es ist ja schon Kultur Hegemon irgendwie.
Ja.
Meine Theorie dabei ist, dass es ist wirklich ein sehr diverses Land, muss man einfach sagen. Also du hast ja logischerweise aus allen Ecken alle möglichen Einflüsse.
Ja, ja.
Gerade in so einem LA, da ist das plötzlich, gestern hatten wir so einen Uber-Fahrer, der hat uns alles erzählt über die, ist ein Armene, ne, aus Armenien. Es gibt eine riesige armenische Diaspora hier. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt also so viel Unterschiedliches, was. Und wenn hier etwas entsteht, was irgendwie skalierbar ist für die Amerikaner, dann ist es wahrscheinlich skalierbar weltweit.
Ja, ja.
Weil einfach das schon eine Mini-World ist. Also von allen Kulturen eigentlich der Welt. Afrikanisch, asiatisch, europäisch und so weiter.
Also so als Versuchsballon, wenn es hier funktioniert, dann kann es eigentlich überall funktionieren.
Genau, es skaliert einfach sehr gut, weil es schon so ein Melting Pot ist. Und quasi eigentlich, wenn es hier deswegen auch nicht nur Kultur, sondern auch Technologien und so weiter, es gibt schon einen Grund, warum das hier so ein guter Versuchsground ist für das. Also deswegen glaube ich schon, dass es sich lohnt, hier hinzuschauen, immer noch, weil es einfach wahrscheinlich, wenn es hier gut funktioniert, auch schon skalierbar ist. Es gibt diese kulturellen Unterschiede, dennoch merke ich in meiner Rolle auch als Veranstalter, die Leute sind ja irre dankbar, wenn mal jemand locker ist in Deutschland. Das Problem ist, mein Problem ist, ich bin zu deutsch, ich kann das nicht. Wir haben kurz darüber gesprochen, so der Typ, der dann irgendwie am Theater, der künstlerische Leiter, der sich dann so vorne hinstellt und irgendwas total locker erzählt mit Show of Hands und hier und da und dort und ist ja die Ersten und immer. Und übrigens, er gibt uns Geld und so. Das, ich glaube, wenn es jemand richtig, und es gibt ja ein paar wenige in Deutschland, die das, sowas gut können und die, das funktioniert schon sehr gut. Ja. Weil ich glaube, es trifft schon einen allgemeinen menschlichen Nerv, diese Art von zugewandter Ansprache und so.
Ja.
Deswegen bin mir nicht so sicher, also nicht alles funktioniert, auch gerade so, aber eher so auf der Mikroebene in Sachen Smalltalk und auch Feedback und so, ist schon sehr vieles sehr anders.
Ja.
Aber diese zugewandte Ansprache und diese Art von auch Marketing-Sprech, was sie ja hier immer so virtuos drauf haben, ich glaube schon, dass das, dass man auch sieht in verschiedenen Phänomenen, dass sich das, dass das immer mehr so wird.
Ja.
Es ist ja in Deutschland auch sehr vieles, und ich glaube, es hat was mit dem Einfluss aus Amerika zu tun, sehr viel ist sehr viel lockerer geworden. Also man duzt sich sehr viel mehr zum Beispiel. Wenn man so Thomas Mann liest oder so, ich meine, der hat irgendwie drei Leute geduzt oder so.
Ja.
Weil es einfach so deutsche, ne, deutsche Usus war. Naja, und deswegen, und was ich jetzt konkret mitnehmen würde, ist einerseits, also das ist ein bisschen profan, aber wichtig, dass ich diese Gastgeberschaft, die hier sehr virtuos gepflegt wird, das ist vor allem eine Frage der institutionellen Haltung. Also du hast gesagt, als wir bei diesem Mini-Theater waren, einfach du kommst da rein und da sind so ultrafreundliche Leute und die begrüßen einen und das skaliert eben von so einem Mini-Ding bis zu, dass ich irgendwie Oper oder so. Ja. Die Leute sind sehr, sehr freundlich.
Und da hielt ja die Chefin noch die Rede und sagte, genau. It's a miracle when a play is happening, so have dann, fun. Und dann hat sie auch mit umgebaut.
Wenn man darüber nachdenkt, ist so genial, weil du denkst dann so, ach krass, ich bin Teil eines Miracles hier.
Ja.
Geringeres.
Ja, und zwar nicht weniger.
Ja, genau. Wunder. Und das stimmt ja auch irgendwie. Und ich finde, das haben die halt echt drauf, dieses so Aufladen.
Ja.
Und dass das Publikum auch Teil dessen ist und so. Und ich glaube, da kann man sich schon manches mitnehmen, weil, ehrlich gesagt, in Deutschland ist schon vieles oft auch sehr, nicht nur Servicewüste, sondern einfach auch unfreundlich. Und ich finde, da kann man, es ist so ein Quick Win, oder? So ein Low-Hanging Fruit.
Ja, ja als, stimmt, es wäre so einfach. Ja.
Vor allem als Veranstalter, der ist ja meine Rolle, also noch fast mehr als Kurator, also so dieses irgendwie versuchen, eine gute Stimmung zu schaffen, gerade für ein Festival. Also und das ist, glaube ich, so, da habe ich so viele konkrete Sachen mitgenommen, diese Transparenz. Ja. Und ästhetisch natürlich, klar, also dieses einfach, am Ende des Tages interessiert mich einfach wahnsinnig, kann es eine neue Musik geben, die irgendjemand interessiert, jenseits der paar Handeln, die sich vielleicht auch oft auch nur von Berufswegen dafür interessieren.
Ja.
Also wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und wie gesagt, ich bin persönlich, aber es ist ja egal, was mein persönlicher Geschmack ist, also ich finde es ja toll, alle möglichen super experimentellen letztlich ungenießbaren Sachen anzuschauen aus anderen Gründen, aber am Ende muss Musik irgendjemanden interessieren und da finde ich schon spannend, eben diese Kopplung zwischen der jeweiligen Musik oder der Band sozusagen oder den Akteuren und der Öffentlichkeit, die ist einfach viel stärker gepflegt.
Ja.
In Deutschland gibt es einfach, wir haben öfters mal so Ensemblepreisträger von Ernst von Siemens oder so, also große Förderer neuer Musik in Deutschland. Wenn man die fragt, wer ist denn eigentlich euer Publikum, dann haben die halt null Konzept davon. Also nicht mal der Gedanke ist da. Und hier, wenn man hier mit Wild Up oder mit Alarm with Sound in New York oder so die neue Musik ausmacht, da haben die schon eine sehr gute Vorstellung, für wen die das machen. Und das finde ich auch eben dann am Ende ästhetisch interessant, weil es sich dann so rückkoppelt.
Ja. Ich habe das ja immer so, also meine Recherche war ja fast immer eher so über Gespräche mit Leuten und ich fand halt immer auch so beeindruckend, wie die Leute darüber, über ihre Kunst sprechen.
Ja.
Also die hatten immer so einen komischen, man würde ja immer denken, die Deutschen sind reserviert und haben vielleicht so einen analytischen Abstand, aber trotzdem, die waren so, auch das war immer so entertaining auf eine Art und hatte immer auch noch so so eine Selbstironie so ein bisschen. Es war nie so diese deutsche Schwere, es ist alles hyperkomplex, sondern ich liebe Kunst und ich mache das und das und das ist ganz toll. Also so, aber gleichzeitig immer dann noch so ein Witz hinten dran, wo man auch anzeigt, man nimmt sich nicht allzu ernst. Die Gespräche waren auch immer sehr, sehr unterhaltsam, diese Treffen mit den Leuten, wo ich immer denke, oh, einmal mit einem deutschen Regisseur sprechen, man will ja auswandern, ne?
Ja, ja, das ist schon.
Also, sag ich jetzt mal so ganz selbstkritisch, wo man denkt so, so eine konzeptuelle Zusammenfassung eines Projekts. Runter, so ein ja, genau, so, ich meine, und ich schließe mich selber ein, quasi, ne, wenn ich mir angucke, was ich in Förderanträgen in Deutschland für Texte verfassen muss.
Aber es ist eben ein systemisches Ding, ne? Also es fängt bei diesen Förderanträgen an, über diese Gatekeeper, die ja meistens dann so, also man muss in Deutschland sehr viel, also letztlich für Kollegen, also vor allem Kollegen beeindrucken. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem auf Dauer. Weil
das stimmt.
Hier geht es schon sehr stark darum, wie was mache ich Tolles für mein Publikum. Und klar spielt es auch eine Rolle. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Rolle spielt, aber so dieses, dass man bestimmte Gatekeeper, ob politisch oder fördertechnisch oder Netzwerke, also laufen jetzt natürlich Gefahr, das hier zu glorifizieren. Ja. Es gibt schon sehr viele schöne Sachen, die, und darum, letztlich lohnt sich das ja, darauf zu fokussieren, weil das ist ja das, was wir mitnehmen können oder sollen. Damit verlebe ich viel auch über Oberflächlichkeiten oder auch teilweise mucksige, kitschige Sachen reden, aber das ist ja nicht das interessant.
Was ich noch interessant fand, war, dass es so ganz, dass es so totalen Mut zu so subjektiver Aussage gibt.
Genau, stimmt, ja.
Also ganz viel Kunst oder die tollsten Sachen, die ich jetzt in New York gesehen habe, hast du von diesem O'Mary-Stück gehört? Nee. Das ist von Cole Escola, so ein junger Komiker, They-Them-Pronomen, keine Ahnung. Yeah. Yeah. Und der hat so ein Stück geschrieben, so eine Komödie, wie so im Stil der 50er Jahre, heißt Oh Mary, wo er quasi so einen Auszug aus dem Leben von Mary Todd Lincoln an der Seite von Abraham Lincoln schreibt. Er spielt natürlich Mary Todd Lincoln, die mit ihm, mit Abraham Lincoln so im Weißen Haus lebt und gerne Kabarettsängerin wäre, so in der Bar. Die hat so Ambitionen, immer so schrottige Musik zu singen. Weil er, und das ganze Stück ist halt daraus entstanden, dass er selber das so liebt. Er liebt so diese alten Hollywood-Stars, ne, die dann alle mit 80 noch in irgendwelchen Bars so, in Jazz-Bars aufgetreten sind in New York. Und darauf basiert so dieses ganze Stück. Es passiert gar nicht wahnsinnig viel, aber es ist so schön dadurch, dass er das so liebt. Und dieses Ganze, und das ist ja gerade der Mega-Hit, das läuft seit Jahren, jetzt oder seit zwei oder so, und wird immer wieder verlängert, weil es auch relativ... Es ist ein kleines Stück, es ist jetzt auch nicht mit Orchester, es ist wirklich ein Schauspiel, sozusagen eine Komödie. Sowas würde in Deutschland gar nicht entstehen. Yeah. Also du könntest ja nirgendwo hingehen und sagen so, ich liebe Ann Miller und Marika Röck und bin totaler Fan und möchte ein Stück darüber machen, wie Mary Todd Lincoln Abraham Lincoln erschossen hat im Theater, weil sie nicht Kabarettsängerin werden darf. Yeah. Und der einzige Grund, warum ich das mache, ist, weil ich das so toll finde. Yeah. Das würde ja nie gefördert werden. Yeah. Nirgendwo. Yeah. Du müsstest ja sagen, ich mache ein Stück über Queerness in der Welt 2025.
Im Kontext Gesellschaft.
Ja, genau. Da kannst du gleich knicken.
Ja, stimmt. Also. Ja, diese reine, das Lustprinzip, das finde ich auch, das ist etwas, was ich, und ich habe es auch schon früher als etwas Amerikanisches sozusagen bei mir identifiziert, dieses... Es ist viel besser, also im Zweifel auf das setzen, was einen Bock macht selbst, statt auf das, was einem schlau vorkommt. Es ist viel zu viel Schleue in unserem Betrieb.
Ja, beziehungsweise dann ist es ja auch wiederum so, dass das, was so total subjektiv ist, also was einen persönlich ganz, ganz tief interessiert, ja, den anderen Leuten umso fremder sein müsste, ne? Oder dadurch noch interessanter. Genau. Weil wenn du was machst, was sozusagen so broad ist für alle, dann das kann ja nur was sein, was alle schon wissen.
Genau, ja.
Sozusagen, aber wenn du sagst, da gibt's diesen kleinen 25-jährigen New Yorker, der so völlig auf so alte Hollywood-Diven abfährt, die steppen und singen und alle halb angetrunken noch Cabaret-Acts haben.
Ja.
Und denkst so, das ist doch so ein Einblick in so eine Welt, die du sonst nicht kriegst.
Voll, ne? Und dass da jemand auch dahinter steckt, der wirklich das erzählen will.
Ja.
Ich finde es unschlagbar nach wie vor. Und das ist auch das Große, was glaube ich hier auch durch die Hollywood-Prägung und so weiter, glaube ich, sehr stark kulturell verankert ist, dieses Geschichten erzählen und
One-Man-Woman-Show.
Ja, und überhaupt, das ist ja auch Amerika pur, so dieses Narrative, ne, dass man, jeder trägt so seine Geschichte mit sich und er ist auch sofort bereit, die Geschichte wie so als Uber-Fahrer bis hin zu der Person, der du random irgendwie im Flugzeug sitzt oder so. Die Leute erzählen sofort ihre Geschichte. Das ist in Deutschland undenkbar. Und ich glaube, das hat alles so dieses Persönliche voranzutragen, ist dann schon auch was Starkes. So. Wie gesagt, es gibt dann immer auch die anderen Schlagseiten, wo es auch nervt und so weiter, wo es auch ein bisschen sehr narzisstisch wird, aber ich dieses Verbrämte und dieses Verduckte in auf dem Deutschen, dieses so hinter sich wahlweise hinter dem Werk verstecken oder hinter irgendeinem so Konzept, finde ich dann auch sehr anstrengend, aber auch so nicht lecker.
Ja. Muss ja schon lecker sein. Vielen Dank, Steven. Sag mal, machen wir mal bis hier.
Ja.